Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Jetzt fängt die heiße Phase wieder an. Wir sind beide jetzt mehr unterwegs. Also wir müssen uns mit dem Podcast immer so ein bisschen ranhalten, dass wir den noch rauskriegen. Aber der geplante Release Dienstag, 8 Uhr, steht.
Ja, da müssen wir uns Mühe geben heute, weil es ist Montag schon, der 16. März. Eigentlich hatte ich gehofft, wir nehmen am 14.03. auf, weil da war Pi-Tag, also Pi-Day. Nee, nicht mit Kuchen, sondern 3,14, ne? Amerikanisch 3,14. Wer kennt's nicht? Ähnlich wie May the 4th be with you. Du kennst den Übersetzungsfehler, der dazu geführt hat, dass der 4. Mai zum Star Wars Day wurde.
Der Pi Day. Du, lass uns mit Feedback anfangen, weil ich habe mal wieder in unsere Spotify-Kommentare reingeschaut, was ich ja zugegebenermaßen nicht so oft mache, aber ab und zu mache ich das. Gibt zwei Kommentare. Das eine ist von Fridolin 1, hat vor 2 Wochen schon kommentiert, dass er wohl anmerken wollte, dass die größte Karte bei Computerspielen die von Minecraft ist, weil die mit 30 Millionen mal 30 Millionen, also knapp 900 Billionen Quadratmeter, also 900 Millionen Quadratkilometer, wo die größte Karte in Computerspielen ist. Das wollte ich noch mal.
Ich erinnere mich an das Thema, da hatte ich was aufgezählt. okay, schon danke schön.
Ziemlich groß, Info. Also ja. Ziemlich groß. Und auch noch ein Feedback von Rainman Cologne. Swipen geht auch mit der Apple-Tastatur, muss man nur einschalten, das wissen wir natürlich. Also ich gehe mal davon aus, du hast auch bei der iPhone-Tastatur auch geswiped. Ne? Also.
Ja, natürlich, dieses Wischen von einem Buchstaben zum anderen, natürlich, ja. Das geht auch. Aber das liegt mir nicht so. Aber da ging es jetzt eher um die Gboard-Erweiterung, also, die Tastaturerweiterung für Apple. Ich komme damit nicht so zurecht, beziehungsweise werde einfach nicht glücklich damit.
Ich wollte es nur nachreichen, dass das klar ist, dass das mit der auch geht, ja.
Ich habe aber auch eine, ich nenne es jetzt mal eine Hörer- oder Mitredner-Info für dich, weil, okay. Rüdiger, du hast mich ein bisschen an mich selbst erinnert. Also es kommt manchmal vor, dass ich irgendwas meiner Frau antworte, so wie ja oder so, und dann kommt zurück, das passt ja gar nicht zu meiner Frage, du hast ja gar nicht zugehört, was habe ich gesagt? Und dann stehe ich da und denke mal, scheiße, die hat völlig recht. Kennst du wahrscheinlich auch, kommt öfters vor. Und genau dasselbe ist mit dir passiert. Du hast mir letztens die Antwort deines Freundes, der Pilot ist, eingespielt auf meine Geschichte von dem Privatflugzeug, das da mit den Kopfhörern, mit Noise Cancelling war und die nicht gemerkt haben, dass das Fahrwerk eben nicht ausgefahren ist und gecrashed sind, weil sie eben über das Noise Cancelling den Warnton nicht gehört haben. Und dann hast du deinen Kumpel gefragt, der hat eine super tolle Antwort gegeben, vielen Dank dafür. Und hast es einfach im Nachhinein reingeschnitten. Und als ich dann unseren Podcast gehört habe, dachte ich mir, Alter, der Rüdiger hat die falsche Frage weitergeleitet. Ich habe doch natürlich nicht von Verkehrsflugzeugen von der Lufthansa gesprochen, sondern von Privatflugzeugen.
Ist doch alles das Gleiche.
Nein,
alles
ist es nicht. Gleiche. So, und jetzt mache ich dich fertig. Pass auf, Alter. Ich habe hier von deinem Kumpel die zweite Antwort, und die darf sich jetzt jeder anhören, weil der sagt ganz klar, ja, wenn ich gewusst hätte, dass es gar nicht um Verkehrsfliegerei geht, dann wäre die Sache ganz anders gelaufen. Und hört euch das alle mal an, und ich stelle in diese aktuellen Shownotes von dieser Folge nochmal das Video von der kleinen Privatmaschine, die crasht, aber hier ist erstmal Rüdigers Freund, der Pilot.
Grüß dich, du, ich habe mir den Mitschnitt gerade angehört, das klingt gut soweit. Ich habe natürlich vorhin nicht gewusst, ob du jetzt eben die Verkehrsfliegerei meinst oder was anderes. Jetzt geht es ja in dem speziellen Fall um Privatfliegerei. Da ist natürlich alles so ein bisschen anders. In der Verkehrsfliegerei ist natürlich jedes Headset, das verwendet wird, abgesegnet und darf verwendet werden. In der Privatfliegerei kannst du dir natürlich jedes Headset aufsetzen, das du dir eben kaufst und das du da anschließen kannst. Ja, das wird da lang nicht so reglementiert und kontrolliert wie eben in der kommerziellen Fliegerei. Deswegen kann es natürlich in dem Fall vielleicht schon sein, dass die ein Headset aufhaben, das letztendlich gewisse Töne ausfiltert. Das kann ich aber nicht beurteilen. Da bin ich leider zu wenig drin, dass ich da irgendwie jetzt mutmaßen könnte. Also da kann ich dir leider in dem speziellen Fall jetzt nicht weiterhelfen. in der Verkehrsfliegerei ist es natürlich nicht der Fall, dass da Geräusche nicht gehört werden können aufgrund von Noise Cancellation. Wollte ich nur noch mal dir mitteilen. Alles klar, Rüdi. Dann einen schönen Abend dir. Ciao.
So, siehst du?
Ja, okay. Ich habe dem Kumpel vielleicht nicht die ganze Frage weitergeleitet, aber naja, okay.
Von die ganze aus, Wahrheit von gesagt. Von ich habe nicht aus. Gelogen, aber ich habe ein paar Sachen vergessen.
Wir halten fest, Fliegerei ist nicht gleich Fliegerei.
Ja, richtig.
Pass auf, ich habe, wo wir bei Reisen sind, in der U-Bahn ist was passiert. Da gibt es ein Video, das relativ viral gegangen ist. Und zwar hat eine Frau die Meta-Glasses, die ich auch habe, weißt du, die Smart-Glasses, von einem anderen Passagier einfach zerbrochen, weil sie gesagt hat, der hat mich gefilmt. Der Mann sagt aber, also in diesem Video sagt er, ich habe überhaupt nichts gemacht, habe nur diese Brille aufgehabt. Die kommt einfach zu mir und macht mir diese Brille, zerbricht die Brille. Und also man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Aber das ist natürlich so ein bisschen ein Problem mit diesen Smart Glasses. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn du die aufhast, du theoretisch immer ein Foto und Video machen kannst.
Ja.
Aber die Leute sehen das ja, weil da ist ja eine Lampe dran.
Ja, aber entschuldige, ich passe doch nicht permanent auf und guck irgendwelche Leute, die eine Brille haben, ob es da vielleicht irgendwo im Gestell blinken könnte. Also, ich möchte auch nicht einfach so gefilmt werden. Also ganz ehrlich, total? Ich habe da schon Verständnis für die Frau. Nicht jetzt, dass die sofort die Brille zerbricht, aber wo führt denn das hin?
Ja, also total. Ich muss ein bisschen relativieren. Ich glaube, dass also bei meiner Brille das Licht, das ist so präsent, das siehst du. Also da kann auch nicht die Sonne drauf scheinen, dass es so aussieht, als ob das Licht brennt oder sowas. Das ist einfach sauhell. Das ist ein sauhelles
Licht. Ja, das LED. Würde ja voraussetzen, dass ich dich anschaue. Wenn du mir aber gegenüber Korrekt. Sitzt in der U-Bahn und ich gucke in mein Handy oder lese ein Buch, soll es ja auch noch geben, oder eine Zeitung, dann sehe ich ja gar nicht, dass es da blinkt. Das heißt, du kannst mich schon sehr Absolut. Viel geheimer fotografieren, als wenn du vorher deine Spiegelreflexkamera auspackst und das Objektiv draufschraubst. Also machen wir uns nichts vor.
Absolut. Ich möchte das gar nicht relativieren. Ich will nur sagen, es gibt sau viele Dienste, die dir anbieten, dieses LED auszubauen oder dunkler zu machen. Es gibt so Klappen, die du drüber machen kannst. Also das ist schon eine richtige Industrie, dass du da heimlich auch Leute fotografieren kannst. Mhm. Und auf diesen Zug springt ein Entwickler aus Deutschland auf, der eine App gebaut hat. Die nennt sich Nearby Glasses. Und diese App, die gibt es nur für Android aktuell, die durchsucht sozusagen Bluetooth-Signale nach den bestimmten Signaturen von diesen Smart Glasses und alarmiert dann sozusagen mit der Push-Mitteilung, Achtung, hier ist jemand mit solchen, mit so einer Brille unterwegs.
Ja, geil. Gute Idee.
Witzige Idee, ne?
Ja, total witzig. Ich meine, schade, dass man sowas braucht, aber die Idee ist witzig. Das ist so ein bisschen wie auch diese Apple-Tracker, diese AirTags, wo man ja auch mit einer App sich, also wenn man kein iPhone hat, sich warnen lassen kann oder auch rumschauen kann, was sind denn überhaupt für Tracker in der Nähe? Und ganz ehrlich, das ist immer absurder. Also wenn du diese App, ich verschlinke die auch gerne nochmal, die kostet nichts, da kann man echt mal gucken, was für Tracker um einen rum sind, da fällst du vom Glauben ab. Also du sitzt in irgendeiner Hotellobby und hast 20 Tracker um dich rum. Mhm. Das ist phänomenal, im Flieger 50 teilweise, also bei jeder zweite, der drei von diesen Dingern mitschleppt, das ist schon echt krass.
Ja, klar. Also ich fand die Idee spannend. Er hat natürlich noch Probleme, weil du damit verschiedene Geräte auch noch erkennst, aber er guckt sozusagen auf so einen Company Identifier in dem Bluetooth-Protokoll und kann dann sagen, hey, hier ist ein Gerät, was vermutlich in diese Richtung Smart Glasses geht oder VR-Brille oder sonst was. Geht nur unter Android, weil iOS natürlich das so schnittstellenmäßig nicht hergibt, aber ich fand es total spannend, dass jemand in diese Richtung denkt. Und wo führt das hin? Dass du so ein Gerät quasi am Eingang von deinem Laden installierst und dann auf einmal geht es ein Alarm los, piep, 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 hier kommt einer mit Smart Glasses rein oder was?
Ja, warum nicht? Ich meine, es wird wahrscheinlich auch in irgendwelchen, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, Vorschriften von Fluggesellschaften sein, dass man an Bord nicht telefonieren darf oder sich die Fußnägel schneiden darf. Das haben sie ja bei United Airlines aufgenommen. Das wird möglicherweise auch so weit kommen, dass man eben in der Bahn oder so mit solchen Smart Glasses nicht aktiv umeinander laufen darf.
Anders, du machst das beim Eingang beim Louis Vuitton oder sowas und wenn einer mit einem Android-Handy reinkommt, dann piept das Ding. Also, du raus hier. Ja, nur Spaß. Ich habe nichts gegen Android-User.
Ich bitte dich. Aber du hast gerade von U-Bahn erzählt, dann erzähle ich mal über Uber. Also Uber, den Taxidienstleister. Die haben nämlich ein neues Produkt. vorgestellt. Und das finde ich phänomenal. Und ich spiele dir jetzt mal vor, es ist auf Englisch. Das wurde präsentiert auf so einer, wie bei Apple, bei so einer Consumer Show, als neues Produkt. Und das ist Weltklasse, weil die haben, sagen wir mal so, die haben erstmal den Taximarkt aufgemischt, haben den ja kaputt gemacht, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger, beziehungsweise durcheinander gewirbelt. Sagen wir es mal so, es gibt ja noch Taxen, aber das tat denen weh. Und jetzt stellt einer der Top-Manager von Uber deren neuestes Produkt vor. Und hör dir das mal an, ich finde die Idee, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Pass mal auf.
We ask the riders to walk a few blocks to a predetermined point at a predetermined time to participate in a predetermined route which they will share with a couple of other riders. We call that route share.
Du, das ist super innovativ. Ich glaube, die haben gerade den Bus erfunden.
So ist es. Die holen dich nicht da, wo du bist, sondern du gehst zu einem predetermined point at a predetermined time to share the ride with others on a predetermined route. Ja. Das ist der Bus. Was machen die als nächstes? Nee, also pass auf, nächstes Mal erfinden die, dass die vielleicht noch den Postsack mitnehmen und die Briefe ausliefern oder sowas.
Ich finde das sehr innovativ, sehr innovativ. Ja. Oh Mann. Ja. Aber zeigt auch wieder, dass wir auch in der Vergangenheit Ideen hatten, die vielleicht nicht die schlechtesten waren, so generell, so vom Ding her. Ja,
ja, das ist richtig.
Bevor wir mit dem KI-Blog starten, weil ich hätte heute auch wieder was, ich habe was gelesen, da dachte ich erst so, oh, das ist ja krass, Instagram schafft die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ab. Und wenn man sich das mal genauer durchliest und genauer anschaut, ist das eigentlich überhaupt gar keine News. Also was ist passiert? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab eine Info von Meta, dass ab dem 8. Mai die Unterstützung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Instagram Direct Messages abgeschaltet wird.
Ah, bei Instagram Direct Messages. Ich habe mich gerade gefragt, wo bitte braucht Instagram Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn du irgendwelche Reels anschaust oder sonst irgendwas. Okay.
Es geht nur um die Nachrichten.
Ja.
Und dachte ich, okay, die schwächen jetzt die Security. Ist ja erstmal schlecht. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Das war nie eingeschaltet. Also du musstest es aktiv auswählen. Also es war bei Default aus. Und wir wissen alle, was das heißt, wenn so ein Feature bei Default aus ist, dann wird das nicht genutzt.
Ja.
Und es war auch nur in bestimmten Regionen überhaupt verfügbar. Also das war überhaupt nicht so, dass das überall auch weltweit überhaupt verfügbar war.
Okay.
Und das schalten sie jetzt ab. Natürlich, die Begründung ist, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dann können wir auch die Jugendlichen nicht schützen, da können wir nicht die Nachrichten vorfiltern, wenn da irgendwas drin steht und so weiter. Wir kennen die Argumente, ja. Hm. Und sagen auch selbst, wenn du Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren willst, dann geh zu WhatsApp.
Okay.
Weil da ist es natürlich nach wie vor noch drin, zumindest soweit wir wissen.
Ja, ich habe letzte Woche gesagt, ich habe noch nie unter Instagram irgendwelche Messages geschickt, deswegen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt relevant ist. Aber ich meine,
das liest du meine Nachricht nicht, die ich bei Instagram schicke. Ich leite immer ganz, ganz hochklassige Reels weiter, die ich sehe. Also,
ja, das stimmt. Und da gucke ich alle 3 Jahre mal rein und dann bin ich erschlagen, weil da 15 solche Reels von dir stimmt. Ist ja richtig.
15? Ja, okay. Das ist ein schlechter Abend, 15. Okay, gut. Aber ich wollte nur sagen, das ist, Meta sagt jetzt keine Gründe offiziell, warum sie es machen, aber man geht von einem politischen Druck aus. Das ist mal so in den Raum geworfen. Ja.
Ah, okay. Dann ist die Frage, ob dieser politische Druck dann auch auf WhatsApp überschwappen wird. Aber das werden wir sehen und besprechen. Aber jetzt macht die eine Firma, macht jetzt, Sicherheit weg. Und es gibt eine andere, die lässt die Sicherheit da. Und zwar sehr viel länger als viele andere. Ich habe nämlich gelesen, dass Apple, wir haben jetzt iOS 26. Wir wissen, da war so ein Sprung in der Nummerierung drin, weil die auf das Jahr gehen, also 2026, deswegen iOS 26. Und Apple hat jetzt Updates rausgebracht für ältere Handys, ältere iPhones, die sie eigentlich nicht mehr mit Updates unterstützen und hat eine massive Sicherheitslücke geschlossen. Apple hat also für iOS 16.7.15 veröffentlicht und auch für iOS. Für iPadOS, Entschuldigung, und sie schaffen es damit, das müsste sogar für ein iPhone SE laufen, damit 13-jährige Handys mit einem aktuellen Sicherheitspatch zu versehen. 13 Jahre, das ist bei Android nach, ich sag jetzt mal, 2,5 Jahren, 3 Jahren ist da Schicht im Schacht. Manchmal, gut, 5 habe ich auch mal gelesen, da gab es irgendwas Spezielles, ich weiß jetzt gar nicht mal, welche Lücke das war, aber 13 Jahre alte Handys dass du die noch nach aktuellem Stand des Wissens sicher machst, finde ich schon phänomenal.
Ja, das finde ich auch cool, weil man ja weiß, ey, so iPhones, die haben schon einen sehr langen Lebenszyklus, ne? Die werden in der Familie einfach durchgereicht, bis es wirklich auseinanderfällt. Und deswegen macht das schon Sinn, auch die alten Geräte mal zu patchen, weil ich finde es ärgerlich, ich musste auch schon mal ein iPad aussortieren, weil einfach die Software nicht mehr funktioniert hat. Also du konntest nicht mal mehr Netflix drauf installieren, weil so alt war das. Und da dachte ich mir, eigentlich schade, weil die Hardware hat super funktioniert. Ja, man kann natürlich da noch irgendein Display draus machen, sonst was, brauche ich aber alles nicht. Und dann schmeißt es halt am Ende weg, weil ja die Software sich weitergedreht
schade, hat. Schade, ja.
Naja, ist richtig. Vielleicht ändert sich das jetzt, wo die Chippreise teuer sind, dass man eben mehr auf so alte Hardware wieder setzt. Ja. Könnte ja auch ein Ergebnis davon sein.
Könnte durchaus passieren, ja. Ist richtig.
Ja. Ja. Wollen wir über KI sprechen? Ich habe gesehen, du hast es auch auf deiner Liste, und zwar wurde die Lilly, die KI von McKinsey, gehackt. Ja. Und das ist auf jeden Fall interessant. Also was ist passiert? McKinsey hat einen internen KI-Chatbot installiert, der letzten Endes Zugriff auf alle Firmeninternas hatte, damit man den befragen kann.
Ja, Moment. Nicht Firmeninternas von McKinsey, sondern Firmeninternas von Firmen, die McKinsey beraten hat, sprich von Kunden und Kundinnen.
Korrekt. Und kann man erstmal sagen, warum hat so ein KI-Agent so umfassenden Zugriff? Naja, weil er sonst wenig Sinn macht, weil du willst die Daten komplett durchsuchen, willst ihm ja Fragen stellen. Jetzt haben die aber da einen Pentester dran gesetzt und gesagt, guck mal, ob du da irgendwie Daten rausbekommst. Also es war jetzt kein Hack von irgendeinem Geheimdienst oder Cyberkriminellen, sondern es war ein Beauftragter Pentest. Und die haben es geschafft, nach 2 Stunden haben die da...
Nee, haben die nicht. Denn die haben gar nichts gemacht. Die haben einen KI-Bot draufgesetzt und haben gesagt, such mal eine Lücke. Und der hat nach 2 Stunden mehrere Points gefunden, also APIs. Ich glaube 30 Access Points von APIs ohne irgendwelche Authentisierungen, und einer davon war anfällig auf eine SQL-Injection, so habe ich gelesen, und mit dem kamen sie in die Datenbank und dort waren auch alle Lilly-Antworten, also Lilly war dieser interne KI-Bot, der gehackt wurde quasi, und dann hatten die quasi alles, Zugriff auf alle Abfragen und alle Antworten und alle Daten.
Genau, also ich habe es ein bisschen anders verstanden. Also es waren tatsächlich 22 ohne Authentifizierung, und einer davon war, hat die Anfragen, die du geschickt hast, in eine SQL-Datenbank gespeichert. Und somit konnten sie ein klassisches SQL-Injection machen und konnten sozusagen der Datenbank Befehle mitgeben und konnten sie damit auslesen. Was im Prinzip, SQL-Injection gibt es auch seit 30 Jahren, ist überhaupt gar keine neue Attacke, funktioniert aber scheinbar immer noch. Und auch in dem Fall, ist ja egal, wer diese SQL-Injection, also wie kann man es am besten erklären? Also du machst eine SQL-Abfrage, ist sozusagen Select Stern from Table Kunden, dann zeigt er dir alle Daten von Kunden. Und du kannst aber in diesen Befehl vielleicht noch mit bestimmten Parametern einen zweiten mit einbauen, dass du quasi über einen, grob gesagt, Semikolon eingebaut, noch einen weiteren Befehl hast mit nach dem Motto, okay, und jetzt exportier die ganze Datenbank da und dahin und packst das in diesen Befehl mit rein letzten Endes, also ganz grob erklärt, und kriegst dann 2 Befehle ausgeführt, obwohl du nur einen geschickt hast. Also zumindest schaut so aus für die Schutzmaßnahmen vorne dran.
Und den ersten Befehl schickst du ja nicht selbst, den schickt quasi deine Oberfläche. Das heißt, irgendwo, wo du ein Suchfeld hast und einen Absenden-Button, der bastelt einen Befehl draus und schickt den ab. Und wenn man in sein Suchfeld quasi mit Semikolon getrennt den zweiten Befehl noch hinter den Suchbegriff dranhängt, kann es manchmal klappen, dass man es schafft, einen Befehl wirklich an die Datenbank durchzudrücken. Und das ist hier tatsächlich gelungen. Aber es ist ja nicht so, dass high sophisticated Hacks immer neue Techniken voraussetzen. Also SQL-Injection, ja, hast du recht, gibt es seit ewig und 3 Tagen, liegt aber daran, dass wir mit Datenbanken sprechen wollen und Daten auslesen. Und dann musst du halt alle Anfragen, die kommen, oder Parameter, die du einsetzt, wie ein Suchbegriff oder sonst irgendwas, einfach schützen, dass die eben wirklich nur als String, als Text und nicht eben als Befehl in der Datenbank landen oder im Befehl der Datenbank, der dann weitergereicht wird.
Aber das ist ja genau das, was wir gerade sehen. Also durch das ganze Vibe-Coding kommen jetzt wieder Sicherheitslücken, die eigentlich seit Jahren ja gelöst sind, auch wieder auf, weil viele Entwickler ja überhaupt nicht auf das Thema geschult sind oder Entwickler schon, aber jetzt sage ich mal die klassischen Vibe-Coder, zu denen ich by the way jetzt auch zähle, da erzähle ich vielleicht später oder nächste Folge was zu, ist jetzt das nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, sage ich mal, dass du sagst, hey, sichere Implementierung, ja, weil das Tool, was das Claude Code oder der Cursor oder wer auch immer dir da hinstellt, das funktioniert erstmal und ja, und dann vergisst du vielleicht zu sagen, ah, apropos, die Dateien sind alle zugriffbar. Naja, also wir werden da viele Lücken sehen, wir werden da viele Déjà-vus haben die nächste Zeit, denke ich.
Denke ich auch, ja.
Gut, was habe ich noch auf dem Zettel zum Thema KI? Warte mal, ich hatte doch noch was Tolles hier.
Ich pass auf, während du suchst, erzähle ich dir eine kleine Geschichte auch zum Thema KI. CarPlay, von dem du mich durchaus überzeugt hast, muss ich sagen, dass ich wirklich jetzt sehr, sehr gerne nutze, kann jetzt bald auch, zumindest behauptet das der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, mit iOS 26.4, das wird also irgendwie die nächste Version sein, erstmals auch Drittanbieter-Chatbots anbieten. Das heißt, man muss nicht mit Siri sprechen im Auto, sondern man kann auch dann mit Claude kommunizieren, der allerdings auch nur das kann, was CarPlay zulässt. Das ist ja ein bisschen beschränkt. Du kannst jetzt nicht irgendwie kompletten Handyfunktionen aufrufen, aber du musst nicht mit Siri sprechen, sondern wenn du meinst, dass Claude dich besser versteht, dann darfst du auch mit dem bald sprechen.
Ja, das macht ja auch Sinn, weil nicht auf eine KI beschränkt zu sein, ist ja erstmal gut. Und vor allem nicht auf Siri beschränkt sein, weil Siri ist halt Schrott. Ja, also
jetzt ja, aber in CarPlay nicht. Also ganz ehrlich, haben wir ja auch schon kurz angesprochen, es ist erstaunlich, wie gut Siri in CarPlay ist und wie schlecht es ohne CarPlay ist. Ich verstehe, das sind Zwillinge wahrscheinlich. Und der eine durfte in die Schule gehen, der andere nicht. Und der in der Schule war, der sitzt in CarPlay und der andere im Handy. Keine Ahnung.
Ja, wir haben schon mal gesprochen, dass die Nachrichten, die du diktierst aus dem Auto, sind okay und alle anderen sind muss man erst mal durch den Übersetzer jagen, damit Wahnsinn, man versteht, was du willst. Ja,
aber es ist schon erstaunlich, wie deutlich der Unterschied ist. Ich kapiere das nicht. Aber letzte Info dazu, mit 26.4 wird iOS voraussichtlich, so sagt es Mark Gurman eben auch, noch ein anderes Thema haben. Du wirst Videos streamen können auf dein Display im Auto, das vielleicht ein bisschen größer ist als dein Handy, allerdings nur, klar, CarPlay, wenn das Auto steht.
Da habe ich übrigens jetzt, kriege ich die ganze Zeit Werbung bei Instagram eingespielt von solchen kleinen USB-Devices, die du einsteckst, die dann quasi YouTube und alles auf dein Display ins Auto bringen. Gibt es 1000 Anbieter, kostet so, keine Ahnung, 80 € habe ich gesehen. Die machen dann Wireless CarPlay und übergehen dann auch diese Schutzmaßnahmen, dass du dann auch Videos schauen kannst. Was ein Quatsch. Also ja, das ist
Wenn wir einige Auffahrunfälle sehen und dann läuft noch Bares für Rares oder sowas, weißt du?
Ja, genau, erst sowas, ja. Und ich meine, das Argument, ja, aber die Kinder, die mitfahren, haben sowieso ein iPad oder irgendein Amazon-Tablet in der Hand und schauen da drauf bei längeren Fahrten, die brauchen das Display vorne für den Fahrer wirklich nicht.
Ja.
Also, das ist ein Quatschargument. Hast du das MacBook Neo, hast du schon mal angeschaut? Wie findest du das?
Ich habe nur Fotos gesehen, also nicht angeguckt im Laden oder sonst irgendwas, auch nicht angefasst. Ich finde die Idee gut, dass endlich mal ein günstiges rauskommt, weil der Prozessor, auch wenn es ein Handy-Prozessor ist, ist ja ein A-Chip, völlig ausreicht für normale Handy-User. Also wenn du jetzt nicht mehr Filme schneidest als mal ein Urlaubsvideo, kommst du mit diesem Notebook wahrscheinlich völlig aus. Das Einzige, was mich daran stört, ist offensichtlich, dass die Festplattenkapazität extrem gering ist und nicht wirklich erweiterbar ist im klassischen Sinn.
Witzigerweise eben doch. Also erstmal dieses Videoschnittargument, das ist ja das Hauptargument, was sagen, das Notebook ist zu langsam, weil hier nur ein A-Prozessor drin ist und so weiter. Ich habe bestimmt 3 YouTuber gesehen, die damit Videos geschnitten haben, die sagen, das funktioniert total. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt bei einem 4K-Video total easy durchscrollen kannst in Echtzeit, aber es funktioniert natürlich trotzdem. Also wenn du jetzt als Student für, keine Ahnung, $600 oder $699 so ein Notebook hinstellst, dann hast du diesen Einsatzzweck normalerweise auch nicht. So, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es wurde nämlich jetzt auseinandergebaut, das Notebook. Mhm. Und das Erste, was den Leuten aufgefallen ist, ich habe selbst noch nicht in der Hand gehabt, ist aufgefallen, ist ziemlich schwer. Also schwerer, als man denkt, dass es ist, vom Ding her. Und der Grund, warum das so schwer ist, haben sie jetzt auch rausgefunden, das besteht fast nur aus Akku. Wenn du das Ding aufmachst, dann hast du da eine Mini-Platine, also im Prinzip eine iPhone-Platine.
Ach.
Ja? Du hast eine Festplatte, die du auch austauschen kannst, theoretisch. Also das ist nicht verklebt und sonst was. Also nicht wie bei anderen MacBooks. Du kannst es auch tauschen. Und das Ding besteht fast nur aus Akku.
Ist ja witzig.
Und das Geile an der Sache ist, wenn du es jetzt mal weiterdenkst, da ist ein iPhone drin, im übertragenen Sinne. Mit der ganzen Architektur, Prozessor, ist alles wie beim iPhone auch. Da läuft aber macOS drauf. Und zwar nicht mit irgendeinem Emulator oder sonst was. Da läuft einfach nativ macOS. Mhm. Also die nächste Stufe könnte ein Gerät sein, wo du sagst, ey, ich boote jetzt hier iOS oder macOS. Egal. Weil das ist ja das, was ich bemängel. Ich habe hier so ein iPad Pro, ein super geiles Gerät. Hardware ist wirklich ein Traum. Die Software, iPadOS, leider nicht. Da wünsche ich mir einfach ein macOS drauf. Oder dass ich umschalten kann. Das wäre das absolute Killer-Device. Dann würde ich keinen MacBook mehr benutzen. Ja, weil da, ja.
Aber dann ist das MacBook Neo ja eigentlich nichts anderes als ein Handy mit einer Powerbank, einem angeschlossenen Monitor und einer externen Tastatur, sage ich ja mal. Aber
genau.
Zusammengeklebt, auf gut Deutsch.
Genau, genau so ist es. Aber ohne den Mobilfunkpart, wie wir gemerkt haben, weil Apple irgendwie keine eSIM einbaut in ihre Notebooks. Keine Ahnung warum. Aber das
und
ist
ohne Touch-Display.
Ohne Touch. Aber ich finde es trotzdem ein interessanter Schritt und könnte auf was in der Zukunft hindeuten.
Ich habe übrigens letztens einen Podcast gehört, Bits und so, kennst du vielleicht. und warum lachst du?
Ja, kenne ich sehr gut.
Ja, natürlich. Ja. So, die haben letztens auch über Touch gesprochen und zwar deutlich länger als wir und deutlich länger, als ich mir jemals Gedanken drüber gemacht habe. Ich finde es einfach praktisch, aber da waren viele Argumente, die dafür gesprochen haben, dass Touch in einem MacBook wirklich unsinnig ist. Und ich glaube, ich schlafe da nochmal drüber und denke da nochmal drüber nach. Gut, die Wette ist verloren, aber ich habe dir ja gestern einen neuen Vorschlag geschickt. Also nachdem du ja nicht zu
Howard Carpendale oder was war's?
Ja, stimmt, Carpendale war's, da möchte ich auch nicht hin, aber diverse, wen habe ich dir gestern geschickt? Jürgen von der Lippe kommt.
Jürgen von der Lippe.
Aber du wolltest nicht mit, habe ich verstanden.
Ja, geht so, sage ich mal. Übrigens, Bits und so, der Timo Hetzel, Bits und so, der hat mir ein paar Tipps gegeben, unter anderem auch zu dem KI-Thema, was ich noch habe.
Aha, dann fahren.
Mit dem habe ich telefoniert vor 2 Wochen. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Da ging es auch ums Entwickeln mit AIs. Und ich weiß, er ist da sehr, sehr vorne mit dabei und find's auch ziemlich cool. Und das hat mich auch ein paar Ideen gebracht. Und eine Idee ist ein Podcast-Pad. Also, wenn du so einen Podcast machst mit mehreren Personen, dann sammeln diese Personen, wie zum Beispiel der Tobi und der Rüdiger, unter der Woche halt irgendwelche Themen, die vorbeifliegen. Das sind dann meistens irgendwelche Links, es sind Videos, es sind was auch immer. Das musst du irgendwie irgendwo hin notieren. Bisher mache ich das so, ich schicke mir selbst eine Nachricht über Signal, über WhatsApp, damit ich weiß, hey, hier ist was, was du noch brauchen kannst. Du sammelst das anders.
In meinem Kalender.
In deinem Kalender,
genau. Einen Podcast-Eintrag im Kalender und habe da in dem Bemerkungsfeld, trage ich es immer ein. Und wenn wir gesprochen haben, lösche ich es raus und so wandert es von Woche zu Woche. Ist nicht, ja, tut's aber.
Ja. Und das muss halt schnell gehen, weil du liest was und willst es einfach schnell auf deine Podcast-Liste notieren. Da gibt es jetzt auch Tools und so weiter, aber ich habe mir jetzt gedacht, hey, lass doch da was Eigenes bauen. Habe mal Claude Code gefragt, bau mir mal ein Portal, wo wir beide Themen reinschmeißen können, die uns das aufbereitet für unseren Podcast, damit wir den Podcast damit planen können und auch dann aufnehmen können. Und die Krönung davon ist, wenn wir fertig sind, dann kommen die besprochenen Themen, wie heute, einfach als Shownotes unten raus, die wir direkt auf die Website posten können, damit die Links und so weiter auch alle klar sind.
Und das hast du gemacht, beziehungsweise Claude hat es für dich gemacht und ich bin völlig begeistert. Es ist so praktisch und funktioniert so gut. Einzige, was mich stört, man kriegt Augenkrebs, Rüdiger, weil, also ich weiß nicht, was du dir bei der Optik gedacht hast. Aber ja, die hast du übernommen, oder?
Ja, habe ich übernommen. 8-Bit-Retro-Optik. Okay, gut, kann man drüber streiten.
Es geht eher um die Farben, nicht um die 8-Bit-Optik. Die ist ja ganz schwierig. Also da wünscht man sich echt, farbenblind zu sein.
Aber, also Claude Code, das ganze Projekt, ich habe, glaube ich, gestern so 3-4 Stunden investiert, damit das alles steht, was schon, also es dauert schon ein bisschen, es ist nicht so, dass ich sage, mach mir das mal und er macht das sofort. Aber das ist ein Portal, ein Tool, mit dem wir produktiv arbeiten können, das ich so hätte nie schreiben können vorher. Also Rüdiger, schon gar nicht in der Zeit.
Stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Das Ding ist super. Du kannst Themen schnell einstellen, du kannst sie editieren, du kannst Notizen machen, wo ich mir Notizen mache, die du noch nicht sehen sollst. Es ist multi-user-fähig, zumindest für zwei Leute. Du kannst Sachen sagen, das möchte ich jetzt in der Sendung besprechen, das hebe ich mir auf für den nächsten Podcast. Du machst die Shownotes automatisiert. Alter, da ist alles drin. Und ich sag mal, für den ersten Wurf, ich habe so mich weitgehend gut ausgekannt sofort und konnte das Ding ohne Schulung bedienen. Und Alter, phänomenal.
Das macht auch mega Spaß. Ich habe diese 20 Euro Cloud Subscription für einen Monat. Die brauchst du auch, weil mit der freien bist du sofort am Limit und auch mit der bin ich relativ nah ans Limit rangekommen. Aber das ist absolut fantastisch, was damit geht. Und deswegen habe ich diese bisschen ketzische Frage gestellt, haben wir in Zukunft überhaupt noch irgendwelche Software, die wir installiert haben auf unserem System oder wird dann einfach in der Früh geschaut, okay, was muss der heute machen und eine KI baut quasi dynamisch für den Tag ein Tool, das derjenige bedienen kann, um Dinge zu tun. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen weit gedacht, ja, aber theoretisch limitiert dich nicht mehr irgendwie die Entwicklungsarbeit oder das Projekt, diese Software hinzustellen, sondern eigentlich nur die Fantasie, was brauche ich denn wie? Weißt du? Mhm. Also du musst es richtig wünschen, dann kriegst du auch eine Software raus. Mhm. Also da sind wir noch von entfernt, gebe ich ja zu. Aber dass du in Zukunft viel mehr so Custom-Portale und so weiter bei Leuten sehen wirst, das ist, glaube ich, unbestritten.
Ja, gehe ich auch von aus. Also ja, ich habe es ja auch gesehen, ich habe ja auch ein paar Seiten schon gemacht. Ich erinnere mich an die Idee, die wir hatten mit falscher Chat oder sowas. Da war nach, keine Ahnung, einer Stunde war die Webseite fertig mit einer Datenbank und allem drum und dran. Also, und es sah halt auch top aus, war responsive für Mobile und für Desktop. Oh, unglaublich.
Ja. Es ist also der momentan sehe ich eher den Segen als den Fluch, muss ich sagen. Wir reden ja auch immer sehr kritisch über KI und diese KI-Themen, Sicherheitslücken. Aber ich muss schon auch sagen, hey, es ist auch schon an manchen Zwecken Dingen schon richtig gut. Also
ja. Ich glaube aber, dass das 2847 ehemalige Amazon-Technikerinnen und Techniker nicht so sehen. Denn Amazon hat etwas gemacht, was wir auch schon irgendwo vorhergesagt haben. Und nicht nur wir, sondern auch viele andere. Amazon hat ihre, da wurde eine Zahl genannt, 2847 Softwareentwickler, 8 Monate dran gesetzt, jedes Code-Stück, was die geschrieben haben, nochmal zu dokumentieren, den Debugging-Workflow nochmal exakt aufzuschreiben und zu dokumentieren und vor allem auch, hier wird geschrieben, every optimization trick, also alles, was die reingebaut haben, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch ausschaut und du vielleicht nicht verstehst, warum macht der das, was aber im Endeffekt zu irgendeiner Optimierung beigeführt hat. Ob jetzt das schneller lief oder ob es darum ging, dass die dann öfter mehr verkauft haben, keine Ahnung. Das haben die dann alles in die KI gefüttert. Und der nächste Schritt war, 2847 Leute haben ihre Entlassungsurkunde bekommen und sind gefeuert worden. Nämlich genau die das, was sie gemacht haben, für die KI dokumentiert haben, die KI trainiert haben und dann rausgeschmissen worden. Und da ist Amazon auch nicht alleine. Google hat es angeblich mit 12.000 Leuten gemacht, Meta mit 21 und Microsoft mit 10.000 Leuten. KI trainieren lassen, um sich selbst zu ersetzen. Willkommen in der neuen Welt.
Ja, aber daran ist jetzt nicht die KI schuld, sondern halt irgendwelche Arschlöcher in den Management-Etagen, muss man auch sagen.
Völlig richtig, ja, natürlich, ganz klar.
Also klar, das passiert, da werden jetzt Jobs wegfallen, es werden neue Jobs entstehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber die Situation ist halt da. Also du kannst es jetzt nicht mehr wegerfinden. Das ist jetzt einfach Fakt, dass das Thema da ist. Und da werden sich viele Agenturen, Entwickler, Grafiker und so weiter einfach umstellen müssen. Führt kein Weg.
Ich rede auch gar nicht darüber, dass KI jetzt die Welt umräumt und das Berufsbild von vielen Leuten ad absurdum führt, auch meines. Ich bin ja eigentlich gelernter Softwareentwickler. Ich verdiene bloß Gott sei Dank mittlerweile mein Geld mit was anderem. Aber der entscheidende Punkt ist, hier lässt, und das ist jetzt ein bisschen sinnbildlich, lässt du Leute ihr eigenes Grab schaufeln und schubst sie dann rein. Ja. Ja. Das ist ja das, und du hast deswegen auch zu Recht gesagt, da muss man das Management ein bisschen dafür an die Kandare nehmen. Darum geht's ja primär. Das ist einfach eine unmögliche Haltung. Sowas macht
das sind einfach ethische Themen. Also nur weil was geht, heißt das nicht, dass man es machen darf oder machen sollte. Ja, also ja, das ist in meinen Augen. Ist das mehr als grenzwertig oder grenzüberschreitend, was da gelaufen ist, ist wirklich übel.
Ja.
Aber das werden wir leider öfter sehen. Ja. So, Tobi, ich habe jetzt, ich habe ja schon angekündigt, wir haben jetzt wir sind mehr unterwegs jetzt einfach. Das heißt, wir müssen den Podcast jetzt auch ein bisschen kürzer halten, weil du bist schon wieder zum nächsten Termin auf jetzt, ne?
Ja, richtig.
Deswegen gibt es heute eine kurze Folge mit nur knapp 35 Minuten. Aber wir kommen nächste Woche auf jeden Fall wieder, immer dienstags um 8. Wir peilen es an. Und wenn ihr diesen Podcast jetzt am Erscheinungstag hört, am Dienstag, den 17. März, dann habt ihr morgen die Chance, nach Hannover zu kommen und den Tobi mich zu treffen auf der SEC-IT von Heise. Das ist in Hannover am Zoo. In, wie heißt das, Kongresshalle?
Kongresscenter, ja genau.
Kongresscenter.
In diesem komischen Kongresshotel.
Genau, da gibt es die Möglichkeit, mit uns beiden einen Kaffee oder ein Wasser zu trinken und über alles auch zu quatschen. Auch zwei, genau. Also kommt gerne vorbei und schüttelt uns die Hand und sagt, wie cool ihr den Podcast findet, weil das geht immer runter wie Öl. nur positives Feedback.
Nein. Vor allem bringt Themen mit. Bringt Themen mit.
Bringt Themen
gerne
mit,
worüber ihr sprechen wollt, gerne, oder was wir erzählen sollen. Ihr dürft auch gerne schreiben und alles, was wir besprochen haben, packen wir in die Shownotes und seid heute mit Podpad Vibe gecodet von Rüdiger und Claude. Genau. Automatisch.
So machen wir es. Also, wir freuen uns und bis nächste Woche. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.